herzlich willkommen zum Public Interest Podcast, dem Podcast des Prototype Funds. Ich bin Paul, ich bin neu hier im Team und für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und mir gegenüber sitzt
Patricia.
Und für die heutige Folge in dieser Staffel zu Open Source und Barrierefreiheit haben wir eine Gästin, und zwar Peggy.
Und Peggy heißt ganz Peggy Sülop. Sie ist Informatikerin und Künstlerin und hat selbst einen moderaten Hörverlust, der sie dazu veranlasst hat, wissenschaftlich zum Thema zu forschen. Dabei stellte sie dann fest, dass nicht nur sie ein Bedürfnis danach hat, mehr Kontrolle und Kreativität auch bei der Klanganpassung zu haben. Und zusammen mit Studierenden aus der Enactus-Initiative entwickelte sie deswegen die Vision für das Open Hearing Project. Und mit diesem Open Hearing Project wurde Peggy auch in der 11. Runde des Prototype Fund gefördert. Hallo Peggy.
Ja, hallo Patricia, hallo Paul. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Möchtest du zuallererst noch ein paar Worte über dich sagen? Wir haben ja gerade auch schon ein paar Worte über dich gesagt, aber wir wollen auch gerne noch mehr hören.
Ich mache schon länger Projekte, wo es um Zugänglichkeit geht von Technologien. Also ich habe irgendwie beim Girls Day mich engagiert oder bin mit Freifunk nach Südamerika gefahren, um zu sehen, wie sich Communities, die abgeschnitten sind, irgendwie um Internetzugang bemühen, und habe Internet als Menschenrecht irgendwie thematisiert und dann auch angefangen, Projekte zu konzipieren, wo es um mehr Kreativität auch darum geht, für Menschen mit Einschränkungen, beispielsweise irgendwie Unterarmprothesen selbst zu gestalten oder den Rollstuhl ein bisschen aufzupimpen, solche Sachen. Und das hat sich dann so mehr und mehr so entwickelt, also über diese Mädchenförderung, also auch, ich war auch im, wie heißt es noch, Computerspielemuseum. Mhm. Also es ging mir immer darum, irgendwie Technik zugänglich zu machen, als kreatives Tool zu begreifen, als Ausdrucksmöglichkeit zu begreifen und gleichzeitig auch eigentlich auch als praktische Hilfe im Alltag, wenn ich das gerne möchte. Hab dann auch viel mit so Raspberry Pi Robotern rumgespielt und solche Sachen. Genau, und dann kam es halt zu dem Punkt, wo ich dann nicht mal umhin konnte, meinen eigenen Hörverlust irgendwie wahrzunehmen. Mhm. So 2013 muss das etwa gewesen sein, als ich meine Kinder irgendwie gemeint, ja, hey, die klingelt, und ich rübergerannt bin in den nächsten Raum und es hat halt nicht geklingelt. Da habe ich gedacht, okay, gut, nehmen wir uns das vor, ja, und genau, und dann die ganzen Klischees halt, es ist ein harter Weg, ne, also irgendwie zwischen der Feststellung, du hast einen Hörverlust, dann irgendwie, das hatte ich eigentlich vorher schon klar, aber dass ich dann wirklich was angefangen habe, das war dann, und das ist mein erstes Hörgerät, habe ich dann 2016 probiert, mit diesem Background.
Ja, okay, wow, 3 Jahre später.
Ja, aber ich glaube, die erste Hörfeststellung, also Verlust, fast noch viel früher, das waren, glaube ich, locker 5, 6, 7, 8 Jahre später, ist auch normal. Also die meisten Leute brauchen ein bisschen von Feststellung des Hörverlusts bis zur ersten Hörhilfe etwa 10 Jahre.
Wow.
Also Stigmatisierung ist in diesem Kontext ein Riesenthema. Und es war bei mir ja nicht anders. Nur halt, dass ich halt gedacht habe, okay, wie kann ich denn mit meinen Ambitionen da einen neuen Playground aufmachen, wo ich andere Möglichkeiten sehe als das, was geboten wird. Also halt diese Erfahrung als Mensch mit Hörverlust, im Moment, vorher war ja alles ganz normal, dann bin ich auf einmal behindert. Hm. Ja, also wenn ich jetzt zu oft nachfrage, bin ich behindert, und dann in dem Moment erfahre ich eine Stigmatisierung. Das heißt, andere wissen besser, was gut für mich ist. Hm. Also es gilt auch fürs Hören. Ich krieg dann ein Hörgerät. Also damals 2016 waren die auch noch mal ein bisschen anstrengender als heute und kann da halt gar nichts drin machen, weil es ist alles schon algorithmisch vorgeplant. Ne? Das klingt jetzt so und so, und das ist mir zu laut. Ja, paternalistisches Schulternklopfen, musste ich jetzt dran gewöhnen, ja, und klingt nicht gut, das ist halt so, ne, also irgendwie, da habe ich gesagt, nee, das kann es irgendwie nicht sein, und das war halt, dann dachte ich, habe ich gleich angefangen rumzuspielen, kann man da irgendwas zusammenhacken, und dann habe ich gemerkt so, wow, also, ich war dann auch so auf so einem Hackathon klein, und meine Idee, es wurde schon so ein bisschen fokussiert, aber ich dachte, bei näherer Betrachtung, nein, da muss ich mich schon ein bisschen mit beschäftigen, ehe dass ich da anfange, jetzt einfach loszuhacken. Und so habe ich dann erstmal so ein Citizen Science Projekt gemacht, Hear How You Like to Hear, ab 2017. Also eigentlich, die Grundidee war eigentlich, wollte ich ein PhD schreiben zwischen künstlerischen, kreativen Hören, Langempfindung, Klangwahrnehmung und dem meiner Erfahrung mit Hörgeräten, die irgendwie sich sehr technisch anhören, also zumindest damals noch mehr als jetzt, und halt sehr auf so eine quasi technisch ausgemessene Zweckmäßigkeit, nämlich Sprachverstehen ausgerichtet sind. Mhm. Genau, das war die Grundidee. Damit bin ich irgendwie an verschiedene Professoren gegangen als Mentoren. Potenziell, die fanden es alle spontan gut, und einer mal, ja, aus dem, ich habe ein Stipendium gesucht, daraus wurde nichts, und dann hat mich aber einer gesagt, so, hey, du könntest doch ein Citizen Science Projekt machen, und wir fördern das am Fraunhofer, also wir würden das unterstützen am Fraunhofer. Und dann habe ich mich dann dran gemacht, um relativ frei mit Menschen zusammen am Thema forschen zu können, ohne jetzt schon konkret so ausmachen zu müssen, um was es da jetzt gehen soll. Erstmal so, was wollen die Menschen überhaupt hören? Was geht so? So bin ich da erstmal ran. Habe also dieses Konzept geschrieben, Hear How You Like to Hear. Mhm. Und das wurde gefördert, und ich war dann für 3 Jahre, ungefähr knapp 3 Jahre am Fraunhofer, und habe da relativ frei forschen können, weil das jetzt nicht so im engeren Forschungskonzept des Instituts war, mhm, sondern Citizen Science, was ja eigentlich tendenziell so eine auch edukative Komponente hat. Also das heißt, es geht dann eher darum, mit Menschen zusammen irgendwie Wissenschaft zu erfahren und so weiter und so fort. Aber für mich war es eigentlich jetzt so als Einstieg ganz okay, weil ich, wie gesagt, frei war, und zum anderen aber gleichzeitig so hinter die Kulissen gucken konnte, wie funktioniert dann Hörforschung, was für Ideen haben denn die Leute, die wissenschaftlich an Klang forschen. Mhm. Und genau, das war ein Clash of Culture, also ganz, ganz klar.
Hackerinnen und Forscherinnen.
Ja, das war richtig ordentlich. Also es hat also die Erfahrung, die ich jetzt subjektiv hatte, so, ja, wir wissen, was gut für dich ist und so, das war von Anfang an, stand das da im Raum, und ich hatte lange Diskussion mit meinen KollegInnen, mhm, also eher Kollegin, das ist von wegen, ja, also genau, was ich jetzt gesagt habe, was ich am Anfang eingängig so erzählt habe, ja, klingt aber nicht gut für mich, will ich nicht haben.
Okay.
Ich will, ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ob ich jedes Wort vielleicht verstehe. Mir ist wichtiger, ich fühle mich gut damit.
Ja.
Und meinte ich, dazu kannst du da aber jetzt nicht rangehen. Ne? Guck mal, hier ist der Messwert, da ist die Kurve, du liegst da drunter und da willst du doch hin, so ungefähr. Ja? Mhm. Und ich so, nö. Und die Kurve interessiert mich eigentlich nicht.
Also, das muss am Ende gut klingen.
Ja, genau. Und es cool war halt, dass damals gerade Hörgeräte-Algorithmen Open Source gesetzt wurden. Mhm. Die sogenannte Open Master Hearing Aid. Das hat damals Obama in die Wege geleitet, weil die Hörgeräte, also Hörverstärkungen zugänglicher machen wurden. Ja. Waren gerade Open Source gesetzt, also in Fraunhofer-Oldenburg-Umfeld halt, von der Uni kam das. Und dann hat noch einer von der Uni gesagt, er will das für seine Studenten zugänglich machen, dass sie so ein bisschen Audiologie spielen können und sich das einstellen können, und hat das auf den Raspberry Pi gebracht, mhm, um mit so einem Audiologie, also das Hörgeräte-Akustiker-Interface auf MATLAB, so, mhm, richtig so, wow. Als Design, also klasse, klasse. Also ich meine so halt sehr technisch und minimalistisch, und man weiß überhaupt nicht so, was wollt ihr und so. Auf jeden Fall, aber ich fand es schon mal cool, das lief auf Raspberry Pi. Sehr geil. Also, mhm, weil du musst dir vorstellen, du brauchst ja, du musst mindestens unter 20 Millisekunden im Delay brauchen, also Umgebungsgeräusch, Verarbeitung wieder raus aufs Ohr, ja.
Mhm. Sonst merkt man das einfach zu sehr.
Wie bitte?
Das zu sehr. Also die Menschen, sonst ist es verwirrend. Man sieht, jemand spricht und hört es erst zu spät quasi.
Genau, das Echo, ne, was wir alle kennen aus Videokonferenzen, wenn man spricht, Patricia, du hattest es gerade, sprichst. Und dann hörst du deine eigene Stimme mit leichtem Echo. Es ist furchtbar, ja? Also, genau. Ja, und dann dachte ich so, das ist doch cool. Da bauen wir uns jetzt eine Oberfläche davor, die so von normalen Leuten lesbar ist und die können dann quasi die Verstärkung dann steuern. Und dann können wir so ein bisschen Field Recordings, Field Tests machen, so, ne? Also Soundwalks, habe ich das dann genannt, ist auch ein Begriff, kommt aus der Kunst. Da geht es darum, durch die Gegend zu laufen und frei nach den eigentlich von Leuten, die jetzt nicht so Fan davon sind, beispielsweise von John Cage, so nach diesem Ding, die Klänge, die um einen herum passieren, als Komposition wahrzunehmen, als Klangkomposition wahrzunehmen. Wie kommt das, wirkt das auf mich, so wie ganz aufs Hören zu konzentrieren. Und genau, das dachte ich so, das mache ich, dann kann man das irgendwie einfach mit Leuten probieren. Dann hatten wir so eine Box, Raspberry Pi Box und diese Ding drauf, so, also so, ja, also das kannst du jetzt nicht als Hörgerät bezeichnen, sondern sagen wir mal so kleines, tragbares Soundlabor oder so. und dann Kopfhörer dran, mit Kabel natürlich. Bluetooth ist das Problem. Das braucht viel zu viel Zeit, auch immer noch, leider. Also die Klangverarbeitung findet ja im Moment auf dem Raspberry Pi statt. Und wenn ich das jetzt via Bluetooth zu den Ohren schicken würde und wieder zurück, dann irgendwie, also das ist sind, glaube ich, mehrere hundert Millisekunden immer noch. Also das kannst du irgendwie komplett knicken. Das hält kein Mensch aus.
Aber kurze Nachfrage dazu. Ich meine, also so aus dem Alltag kennen wahrscheinlich die meisten so AirPods oder halt, ich habe hier so Sony, auch so Noise-Canceling-Kopfhörer. Und da funktioniert das ja auf den Kopfhörern selber, oder? Also die verarbeiten ja quasi, die machen ja auch so eine Art, die haben Mikrofone, verarbeiten den Klang und filtern dann Sachen raus, die man nicht braucht oder so.
Ja, genau.
Und ist das eine Idee, dass langfristig so zu bauen, dass es quasi auch auf sowas funktioniert, weil ich stelle mir so, also ich habe mir schon öfter gefragt, so AirPods wären doch eigentlich perfekte Hörgeräte, so von der Hardware her und vom Klang her, also würde ich jetzt mal sagen, die klingen ganz gut, die haben gute Mikrofone oder zumindest habe ich das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Wäre das eine Idee, das langfristig so zu machen? Also wirklich auf Kopfhörer sowas zu bauen?
Ja, warum nicht? Also ja, also genau, es ist so, die Klangverarbeitung von Kopfhörern, die findet in den Kopfhörern statt. Die AirPods haben drin auch, weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Mikrofone, um das zu ermöglichen, haben auch ein Klangverarbeitungssystem drin. Und die haben schon Hörgerätefunktionalität drin, eigentlich. Ach so. Es gibt da so, warte mal, Live-Listening-Mode oder irgendwie so. Und da funktioniert schon so, dass du quasi dein Smartphone, dein iPhone als Mikrofon nehmen kannst. Jetzt beispielsweise in extrem geräuschhaften Umgebungen, ne, irgendwo auf einer Veranstaltung oder so. Und dann kannst du es jemandem vorhalten und die AirPods würden das dann für dich verstärken. Also es funktioniert. Eingestellt wird es auf Basis von dem Audiogramm. Also es gibt Apple Health. Das heißt, machst erstmal einen ordentlichen Hörtest. Da gibt's auch online Tools dafür. Zum Beispiel gibt's ein Berliner Startup, das heißt Mimi, was macht dann das Audiogramm Online-Test? Dann hast du dein Audiogramm, also deine Hörfähigkeit, das lädst du hoch auf Apple Health. In Apple Health gibt dir dann deine Hörverstärkung auf deine AirPods.
So wie du das brauchst, also wie die.
So wie Apple Health denkt, dass es gut für dich ist. Also das Grundprinzip ändert sich eigentlich nicht.
Aber das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Das, was ihr macht als Open Hearing Project, ist quasi das bloß in anpassbar, so dass jeder selber entscheiden kann, was er sie hören möchte.
Genau, das ist das Prinzip, genau. Also es ist grundsätzlich so, dass so ein normaler Hörtest, der gibt nur etwa 50% der Informationen, um zu wissen, die du eigentlich brauchst, um eine gute Einstellung zu machen. Das heißt, bestimmte Dinge werden nicht abgefragt. Zum Beispiel haben Leute mit Hörsturz auch Probleme, die werden aber da zum Beispiel gar nicht abgefragt. Oder grundsätzlich ist es so, dass von den meisten Menschen das, was aus, also diese algorithmische Berechnung auf Basis von so einem Audiogramm, ne, so einem Hörsalus-Test, das wird für die meisten Menschen als zu laut wahrgenommen. Da gibt es auch inzwischen Lautheitstests, um das anzupassen. Dann ist es so, dass das ist halt das, was ich dann in meinem Projekt festgestellt habe, ist, also ich habe auch Audiogramme eingesammelt, bin mit den Leuten durch Berlin gelaufen, mit unserer Box und habe die einstellen lassen. Habe einerseits die Klangumgebung, so eine ganz grobe Analyse, Klanganalyse gemacht, andererseits geguckt, was die Leute einstellen. Und dann ist es halt so, in den kleinen Test habe ich das gesehen, aber es hat sich dann auch bestätigt, ist so, dass jeder Mensch in der gleichen Klangumgebung auch mit gleichen Audiogramm unterschiedliche Präferenzen hat. Die einen mögen es lauter, die anderen mögen es leiser. Die einen legen großen Wert auf sehr klare Sprache, die anderen haben lieber ein bisschen einen runderen Klang, weil das ist so, das ist das Spannungsfeld, wo zwischen dem du dich bewegst. Alles verstehen oder insgesamt ein bisschen so angenehmer, weil zu hören, weil die Sprache halt vor allem sprechen da gerne die Spitzen ab. Das heißt, alle Zisch-Laute und so weiter sind verschwunden. Mhm. Und wenn du richtig reinbretterst, dann hörst du die Sprache besser, aber du hörst auch jedes Klicken, Geschirr beispielsweise klappern und so weiter. Das geht da genauso schnell durch. Und da wird halt auch viel gearbeitet, um das abzudämpfen wiederum. Aber es ist wirklich so ein, ich denke, viele Sachen ließen sich abkürzen, wenn es einfach die Leute selber einstellen lassen könnten. Also es wird auch versucht, über EEG dann zu messen, wie ist die Höranstrengung und dann über EEG dann anzupassen. Alles Mögliche, aber das ändert nichts daran, dass einer heute mal irgendwie gestresst ist und deshalb lieber leiser haben will und morgen anders. Also auch der gleiche Mensch in verschiedenen Momenten hat auch andere Bedürfnisse. Das ist alles inzwischen wissenschaftlich so. Also diese Generalisierung klappt nicht. Deshalb ist das zwar, wird aber immer wieder empfohlen, weil alles, auf dem die Hörgeräteindustrie und alle, die an den Algorithmen bauen, basiert also auf dieses erstmal Audiogramm. Mhm. Und dann, darauf bauen wir im Grunde alles. Und dann werden halt versuchen, einzelne Sachen so zu verbessern.
Das heißt, die bauen quasi Hörgeräte, die, sag ich mal, für vielleicht 70-80% der Menschen ganz gut funktionieren und für den Rest halt nicht, aber das ist dann halt so.
So, das ist halt so, ja. Die Hälfte, also während des ersten Anpassungsprozesses geben die Hälfte der Leute ihre Hörgeräte wieder zurück. Und die Hörgeräteindustrie wundert sich, woran das liegt, ja.
Du hast eine Idee, ne?
Habe ich eine Idee. Also es liegt halt daran, dass Hörgeräte angepasst werden. Also einmal das Audiogramm ist nicht wirklich aussagekräftig. Dann werden Hörgeräte angepasst, an Sprache, natürlich ist es eine männliche Stimme im mittleren Alter. Mhm. Also es ist Kinder, Frauen, das ergibt sich schon. Ihr wisst ja, wie das
der
läuft
in der Medizin und
so. Ja, das wird schon so. Also dann wird es halt im Labor angepasst. Das heißt dann, du gehst ins Labor, dann probierst es draußen, denkst du, also klingt jetzt irgendwie schlecht. Dann gehst du zurück ins Labor, sagst du, also in der Situation klang das irgendwie so und so. Jetzt versucht man, Klang zu beschreiben. Mhm, ja? Und das ist schwierig. Die Hörgeräteakustikerin versucht dann irgendwie zu verstehen, was du meinst. Sagt ja, guck mal, ich stell das jetzt ein, jetzt probier nochmal. Mhm. So, also normaler Anpassungsprozess dauert ein halbes Jahr.
Okay.
Also bei mir ein Jahr, weil ich ja irgendwie ewig lang rumnörgele und so. Und dann ist es so, die Hälfte aller Leute, die ein Hörgerät haben, benutzen es nicht oder fast nicht. Mhm. Also du meinst 75%, das ist wirklich großzügig gedacht, eigentlich sind es so, sagen wir mal, gut die Hälfte, denen wir damit klarkommen. Mhm. Aber so ist das halt. Ne? Also es ist ja dann schon verkauft. Insofern ist es ganz okay. Was die Firmen noch eher interessiert, ist irgendwie, wie kriegen wir die dazu, dass die nicht so schnell zurückgeben? Also es ist dann eher noch, verkauft ist verkauft. Ja.
Aber das heißt, es ist jetzt auch noch weiterhin so, dass, sag ich mal, klassische Hörtests eher so ein bisschen unter Laborbedingungen passieren, weil ich frage, weil ich fast jeden Tag an so einem Hörgerätestudio vorbeilaufe, wo draußen immer so ein Plakat ist, in dem Thomas Gottschalk wirbt für, ich weiß gar nicht, diese Firma, nehme ich an, und dann ist immer der Tenor, So kann ein Hörtest auch aussehen und man sieht dann so ein älteres Paar, was in so einem Cabrio am Meer lang fährt oder so ein älterer Mann, der auf einem Konzert sich irgendwie was anhört. Deswegen habe ich immer gedacht, dass so Hörtests mittlerweile schon so ein bisschen anders funktionieren, aber es ist eher noch so laborklinische Atmosphäre.
Okay, da müsste ich mal wirklich nachgucken. Also ich war gerade auf einer Hörgeräte, also Messe auf der EuH. Mhm. Und Hörakustikermesse ist es eigentlich. Da stellen die Hörgerätehersteller ihre Produkte an die Hörakustiker vor, also weniger als die Endkunden.
Ja.
Auch interessant, weil es ist eigentlich, die verkaufen es, ja, das ist B2B, also Business-to-Business Ding. Mhm. Und da habe ich nicht gesehen, dass es Hörtests gab, die also so eine Audiogrammerstellung, also diese Hörfähigkeits- mhm. Ding, dass das nicht im Labor stattfinden wird, weil da gibt's relativ so klare Richtlinien, also Abläufe, nachdem getestet wird mit Sprache im Störgeräusch, verschiedene Sinustöne und so weiter. Mhm. Und das findet alles unter sehr reglementierten Umgebungen statt,
ja,
weil die technischen Werte ja stimmen sollen.
Ja, klar. Ja, ich habe auch tatsächlich mir schon mehrfach Gedanken über dieses Plakat gemacht und bin auch ein bisschen dabei rausgekommen, dass es vielleicht bedeutet, man macht seinen Test einfach vor Ort und dann darf man sein Hörgerät ausführen und gucken, wie es in verschiedenen Kontexten
so eine
funktioniert.
Bei ja, Mercedes.
So ein bisschen. Ja, genau.
Ach so, naja, vielleicht ist das so gemeint, dass du dein Hörgerät mit nach Hause zum Testen nehmen kannst.
Ja, vielleicht.
Immerhin. Okay.
Nicht so. Doch nicht so progressiv, wie ich dachte.
Ja.
Oder das Plakat genau. Ist einfach nur.
Fake.
Schaut.
Ja, hier ist Thomas Gottschalk.
Mit unserem Hörgerät kann man am Strand sein. Kauft es.
Ja, genau.
Ja. Ach so, naja, genau. Also es geht halt auch darum, dass bestimmte Algorithmen, also die schon sehr interessant sind unter technischen Aspekten, wie zum Beispiel die Windgeräusche-Reduktion, die ist wahrscheinlich mit dem Cabriolet gedacht,
ja.
Die funktionieren halt echt super. Also so bestimmte Sachen sind halt, Noise Reduction ist eigentlich auch ganz okay und ja, da gibt's so verschiedene Ansätze, die sind schon einfach technisch gesehen super spannend. Mhm. Also, und das halt alles auf extrem kleinen Geräten. Also die Herausforderung ist halt, dass du einen Bluetooth da drin hast und einen Soundprozessor und das alles irgendwie, keine Ahnung.
Mini klein.
Anderthalb ja. Zentimeter lang und einen halben Zentimeter breit. So, also ist irgendwie, das ist halt schon jetzt der technischen Aspekten schon super spannend, was da gemacht wird. Und es darf halt auch, es muss halt auch 24 Stunden laufen. Das heißt, also Hochleistungsalgorithmen, die extrem wenig Strom verbrauchen.
Stimmt.
Das ist das Spannende also an dieser Forschung oder der Entwicklung.
Voll. Und vielleicht lass uns doch jetzt noch ein bisschen mehr über wirklich das Open Hearing Project auch sprechen. Da ist es jetzt so, Menschen, die Hörverstärkung benutzen und Open Hearing Project benutzen, können sich die Unterstützung sehr individuell anpassen. Und so wie ich es verstanden habe, auch jederzeit. Also das heißt, man kommt von draußen nach drinnen, geht ins Restaurant, ins Konzert und so weiter oder ist einfach müde an dem Tag und will alles nicht so laut haben und kann sich dann individuell einstellen, wie es sich anhören soll.
Ja, genau. Also die Idee ist eigentlich ganz simpel. Einfach selber anpassen.
Ja.
Und zwar geht es darum, dass du quasi, dass wir ein Interface haben, was einerseits die Lautstärke und andererseits auch die Klangfarbe gleichzeitig schnell und einfach irgendwie anpassbar macht und dadurch irgendwie einfach schnell und einfach also zu bedienen ist. Was ganz interessant war, irgendwie, ich habe bis eigentlich für Leute mit milden bis moderaten Hörverlust gedacht. Ich bin da also mit 52 Leuten insgesamt durch Berlin gelaufen, in Gruppen und einzeln, habe die gefragt, was sie gut fanden, was sie nicht so gut fanden. Was sie gut fanden, war eigentlich so, dass man das einstellen kann. Was sie nicht so gut fanden, ist, dass der Raspberry Pi nicht so zuverlässig arbeitet. Aber da konnte ich jetzt so schnell auch nichts machen. Eine besondere Erfahrung ist irgendwie die Erfahrung mit dem Herrn Dr. Spiegel, der sehr starken Hörverlust hat, also er hört eigentlich gar nichts mehr irgendwie, also so in den normalen Umständen. Und was halt auch nicht so bekannt ist, ist, dass wenn du einen Hörverlust hast, bist du eigentlich tendenziell oder kann es passieren, dass du sehr empfindlich wärst gegen zu laute Geräusche. Das heißt, es wird überhaupt nicht mehr richtig verarbeitet und ja, wird quasi zum Stress. Also wie wenn dir jemand anschreit, es tut dir schon richtig weh, quasi im Kopf. Und leise Geräusche sind nicht mehr wahrnehmbar. Dann hört er nur noch bestimmten Frequenzen. Also kann man sich vorstellen wie so ein Guckloch, was sich quasi über die Jahre immer enger zieht, also in der Lautstärke, in der Frequenz und so weiter, in der du noch gut hören kannst, wo das funktionieren kann. Mhm. Und der meinte, für ihn war das richtig gut, dass er quasi genau in die Lautstärke und die Frequenz quasi rein navigieren konnte, die ihn für ihn überhaupt noch, das Hören überhaupt noch möglich macht. Also es geht jetzt dabei nicht nur bei diesem Ding um Präferenzen, weil es halt nett klingt, sondern es geht da, es ist real pain. Ja, also es ist wirklich dramatisch. Mhm. Also ich habe jetzt auch nochmal mit anderen gesprochen, die sagen, ja, mit meinen Hörgeräten gehe ich nicht auf Events, weil es ist einfach viel zu laut.
Ja.
Ich kann da nicht richtig hören. Also wenn ich sie ausziehe, höre ich es nicht mehr richtig. MusikerInnen, die haben auch das Problem, dass sie halt über die Lautstärke mit der Zeit Hörprobleme haben ein geschultes, feines Gehör und würden gerne noch auf Konzerte gehen, ist nicht machbar, weil es viel zu laut ist im Moment, wo die Hörgeräte drin ist, mit der Sprachverstärkung auch kein rundes, angenehmes Klangerlebnis bereitet. Und das ist richtig painful.
Ja,
ja und ich kann halt normal, ich kann so ein bisschen anpassen, aber halt nicht in dem Maße Hörgeräten. Also inzwischen hat sich das auch gebessert. Seitdem muss ich auch sagen, dass es so Lautstärkeanpassungen auch möglich sind. Aber nicht halt in dem Maße, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und ich kann vor allem auch nicht die Grundeinstellungen, also dieses Hörgerät hat nicht grundsätzlich ändert. Ich muss quasi immer wieder an Sachen, also immer wieder von neu anpassen. Mhm. Also das ist, genau. Also es ist jetzt wirklich auch, ja genau. Und dann ist es, hat mir zum Beispiel einer erzählt, die hat einen Hörsturz bekommen mit Hörgerät im Theater, als alle geklatscht haben.
Mhm. Ach du Scheiße.
Also, ja, genau. Und danach durfte sie, keine Ahnung, so und so lang irgendwie gar kein Hörgerät haben, diesen jenes. Aber ist halt wirklich abhängig auch davon. Es gibt ja Menschen, die sind wirklich, bei mir, ich habe so einen milden Hörverlust, ich habe halt irgendwie, muss halt eventuell nachfragen, in schwierigen, geräuschenhaften Umgebungen. Aber andere verstehen halt wirklich nichts mehr. Und wenn die dann nicht auf soziale Events gehen können, sind die isoliert.
Klar.
Also mit solchen arbeite ich auch jetzt noch zusammen und das sind eigentlich diejenigen, für die ist diese individuelle Anpassung auch situationsbedingt eigentlich essentiell, um durchs Leben zu kommen. Genau, und das ist halt das Ding. Grundidee war, auch das Open Source möglich zu machen und eventuell auch aufs Smartphone zu bringen, um halt auch die Zugänglichkeit zu verbessern.
Ja.
Das war das, wo ich eigentlich auch mit dem Prototype fand, etwas weitergekommen bin. Mhm. Aber das ist nicht trivial, muss ich sagen. Also wir haben das nicht so weit gebracht, wie wir es gerne hätten. Und wir müssten eigentlich noch weiter daran arbeiten.
Ja, jetzt bist du ja technisch sehr versiert, aber vielleicht nicht unbedingt alle anderen Leute. Aber die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, hinter The Open Hearing Project war schon, dass es auch Menschen anwenden können, die jetzt nicht programmieren können oder so. Also dann, dass es einfach ein Interface gibt, das intuitiv bedienbar ist, auch für Menschen, die jetzt keine große Ahnung von Technologie haben, oder?
Ja, also das Bauset für ein Raspberry Pi mit allen Teilen, die du dazu brauchst, Mikrofon, Vorverstärker und den Kopfhörern mit Mikros dran, das gibt's alles noch im GitHub unter Like to Hear. Mhm. Und kann man nachbauen. Also ich habe auch einen Fan von schwerhörigen Fan retired, wie heißt es, pensioniert, der das gemacht hat und so. Und du kannst dir diese Open Master Hearing Aid aufspielen und kannst dieses Interface nutzen. Also das Interface sieht so aus, dass wir einfach den Raspberry Pi als Access Point benutzt haben und mit eine Webseite quasi drauf, der löst sich ein, die Webseite ab, mit der Webseite kannst du die Klänge steuern. Mhm. Also das ist so die Grundidee und das funktioniert auch Genau, also das Steuerbeiß ist ein ganz einfaches Interface. Also wenn man sich das auf, ist einfach nur ein Punkt, den ich hin und her schiebe, man findet ganz schnell den Klang. Du merkst jetzt nicht, dass du jetzt gleichzeitig irgendwie ein ganzes Parameterset von 7, 8, glaube ich, Parametern gleichzeitig verschiebst. Das kriegst du gar nicht mit. Mhm. Aber die Klangfarbe ändert sich und die Lautstärke ändert sich und das ist sowieso etwas, was immer zusammenhängt. Also wenn ich in anderen Frequenzen, wenn ich zum Beispiel die Höhen höher ziehe, dann klingt das nicht unbedingt in der Gesamtlautstärke lauter. Wenn ich Tiefen hoch höher ziehe, dann kann es in der Gesamtlautstärke lauter klingen, dann ziehe ich die Gesamtlautstärke etwas runter. Mhm. So, das kannst du aber alles quasi gleichzeitig mit einem Griff gewissermaßen machen. Und das ist die Grundidee.
Und das heißt, Leute können quasi mit deiner App sich selbst einstellen. Also quasi so ein bisschen austesten, durch die Straßen laufen und dann mit einfachem Wischen, wie es so schön heißt, ihre eigene Klangfarbe, die sie am besten finden oder die technisch für sie gut funktioniert, einstellen.
Ja, genau. Also du könntest dir, also wenn du das jetzt, wenn wir das jetzt anbauen würden, beispielsweise auf ein, gerne auf deine Kopfhörer oder was weiß ich was, auf Streaming, könntest du dir einfach dein bevorzugtes Klangspektrum einstellen und würdest es dann einfach immer haben. Oder wir könnten das hier haben im Playground, wie das heißt, in dieser Aufnahme-App einbauen, so dass wir irgendwie, würde ich eure Sprachverständlichkeit wahrscheinlich etwas anheben, ausnahmsweise mal. Genau, so könnte man es quasi, also so als Interface, ne, zur Anpassung, weil das quasi überall im Grunde vorstellbar, wo Klangwiedergabe passiert. Hm. Also ich finde das sowieso seltsam, dass selbst diese Smart Loudspeakers, die haben kein Klanginterface. Ja. Die Equalizer sind aus den Stereoanlagen, also aus allen Klanginterfaces eigentlich verschwunden, ja. Mhm. Und das wäre quasi so ein bisschen ein Revival darauf, irgendwie wieder auf Klang zu hören. Also da kommt jetzt dieses künstlerische Denken auch dann nochmal mit rein. Also wie will ich hören? Was will ich eigentlich hören? Wie wichtig ist mir hören? Ja. Und da halt wieder zum Hören zu finden. Das heißt aber auch so, hat ja auch so fast eine therapeutische Wirkung, ja, also dass du irgendwie auf deine Wahrnehmung achtest, ja, und dass nicht nur einfach darum geht, dir wahllos irgendwas reinzuziehen, sondern wie geht's mir jetzt gerade mit dem, was so um mich herum passiert, das zu sensibilisieren und dem zu folgen.
Mhm. Okay, ich muss jetzt noch mal kurz eine letzte Nachfrage stellen. Du hattest gerade das mit dem Equalizer erwähnt, also quasi kann ich mir das Open Hearing Project so ein bisschen wie so ein Equalizer vorstellen, quasi zwischen Computer und Kopfhörer oder zwischen Außenwelt und Hörgerät, dazwischen sitzt quasi das Open Hearing Project und mit der App kann man dann quasi wie so ein Equalizer früher einstellen, bloß halt für die echte Welt und nicht wie ein Equalizer, aber so in die Richtung.
Ja, kannst du es vorstellen wie quasi eine Kombination zwischen Equalizer und Lautstärke, Verstärkung in etwa. Meine Kollegen, die ist
das wahrscheinlich
nicht so gut, weil es ist eigentlich Kompression. Also was wir machen, wir kombinieren Kompression und Lautstärke. Also Kompression heißt halt, dass du leise Töne etwas anhebst und Lauten jetzt nicht nochmal zusätzlich verstärkt, sondern die irgendwie ein bisschen runterlässt. Aber
im Prinzip.
Genau, mit halt auch nochmal einen Schwerpunkt auf welchen, also Equalizer-Ding, was du sagst, welche Frequenz möchtest du mehr verstärkt haben, möchtest du weniger verstärkt haben. Und das hängt dann quasi, genau, zwischen der Soundverarbeitung, die sind wir ja eigentlich gar nicht so direkt drin, ne, sondern wir greifen gewissermaßen den Sound ab und machen es dir möglich, den anzupassen.
Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es aber so, dass ohne diese sozusagen Öffnung dieser Hörverstärkungsalgorithmen, was du erzählt hast, was da unter Obama passiert ist, dass ohne diesen Akt sozusagen das jetzt aber auch nicht möglich gewesen wäre, dein Projekt überhaupt zu machen? Oder wäre es trotzdem gegangen? Also ich stelle mir vor, wenn es diese Algorithmen nicht gegeben hätte als Open Source, dann wäre es wahrscheinlich um einiges umständlicher geworden.
Ja, also einmal fand ich es überhaupt gut, nach dieser Erfahrung der Fremdbestimmung, dass ich sagen kann, wow, da kannst du auch irgendwie theoretisch dir selber die Klangverstärkung, Klangverarbeitung holen gewissermaßen. Mhm. Zum anderen, ja, das geht ja darum, diese die Eigenschaften, die Parameter dieser Verstärkung zu steuern. Und das geht natürlich nur, wenn ich da Zugriff drauf habe. Und das heißt, ja, dass die Open Source waren natürlich irgendwie essentiell. Dass es eigentlich auch schon ein Steuerungssystem gab. Das hat ja nur eine andere Oberfläche gehabt, was eigentlich eher für Hörgeräteakustiker in gedacht war, also so für die Studierenden, also ja keine ausentwickelte Software, sondern für die Studierenden als so Spielfeld. Mhm. Es ging dann darum, quasi zu verstehen, wie gesteuert wird und davor eine intuitive Oberfläche zu bauen. Mhm. Wobei, wie gesagt, also inzwischen lassen Hörgeräte auch mehr Steuerung zu als jetzt noch vor 5, 6 Jahren. Muss man schon inzwischen zugeben. Also teilweise ist das auch gewissermaßen abgedeckt, was wir damals irgendwie noch experimentell gemacht haben.
Aber würdest du sagen, das hat das auch mit angestoßen? Also quasi diese Open-Source-Entwicklung, das scheint ja so ein Ding gewesen zu sein, dass das war ja nicht einfach nur so Open-Source, sondern das hat ja dann auch dazu geführt, dass Leute dann angefangen haben, damit rumzuspielen und vielleicht auch zu merken, ah, okay, ich stelle das vielleicht ganz anders ein als, sag ich mal, der Akustiker oder die Hersteller.
Ja, also ganz ehrlich, es hat nicht so reingeschlagen, wie ich es irgendwie erhofft habe, muss man sagen. Inzwischen verstehe ich auch, wieso, also weil, wie ich schon erwähnt habe, also die Hardware für so eine Hörverstärkung ist relativ komplex und man braucht enorme Ressourcen, um das so weit zu bringen, dass du tatsächlich dann das auf dem Gerät hast, was du gut nutzen kannst, weißt du? Und dann ist es ja auch so, dann soll das eigentlich auch am Ohr getragen werden, ja. Weil sonst kannst du nicht über Bluetooth gehen, das ist wirklich der Flaschenhals schlechthin. So, weil das heißt, du brauchst eigentlich ein Gerät, was so klein ist, dass es auf den Ohr geht, so als so ein Kopfhörer will jetzt auch niemand ständig tragen, also obwohl Dr. Spiegel macht das so, also es macht sich da nichts draus, Hauptsache hören und dabei sein, alles gut. Genau, und das macht das sind echte Hürden, also die Hardwareherstellung in ist eine relativ teure, komplexe Geschichte. Ja. Deshalb würde ich das jetzt nicht so sagen, dass das Open-Source-Projekt oder unser Open-Source-Projekt das angestoßen hat. So wichtig würde ich uns quasi nicht einschätzen, leider. aber es war ein Umdenken, also was eigentlich aus den USA kommt, dass die Verstärkung zugänglicher werden soll. Und ich denke, und dann mit den Open-Source-Sätzen wurde damit auch ein Zeichen gesetzt, dass das Hörverstärkung irgendwie zugänglicher werden soll für Menschen. Und dass seit letztem Jahr gibt es dann auch erstmalig und nur in den USA Geräte, die du over the counter kaufen kannst, also quasi direkt im Laden quasi einfach so kaufen kannst und die dann auch angepasst werden. Aber angepasst wieder nach dem klassischen Muster, Audiogramm und dann
nach dem, was die Hersteller einem erlauben, anzupassen.
Genau, also das Ding ist halt auch, dass es die Wirtschaft, also wie heißt es, die Branche, die teilt sich die Aufgaben. Die Hörgerätehersteller machen die Hardware und die abgefahrenen Algorithmen und die HörgeräteakustikerInnen stellen das ein. So, und wir sind quasi so ein bisschen was dazwischen und wir wollen die Brücke machen. Die funktioniert noch nicht so ganz wirklich. Also weil die Hörgerätehersteller fühlen sich nicht so tangiert vom Einstellen, weil es andere Leute Job und so weiter und die sind aber auch die dann den meisten Einfluss auf die HörgeräteakustikerInnen haben und dann sagen, so und so läuft das. Das ist so ein bisschen so eine, das macht die Offenheit von dem Markt so ein bisschen zäh. Deshalb ist nach wie vor der Flaschenhals, das zusammenzubringen. Deshalb ist es wichtig, zum Beispiel für uns spannend wäre, nochmal mit Leuten zusammenzukommen, die Hardware schon haben. Mhm. Ja, und die sagen, hey, wir wollen das gerne mit euch ausprobieren. und wir möchten mit euren Interface arbeiten und so, dass wir zusammenstellen können und dann wirklich auch etwas auf den Markt bringen können, was frei verfügbar ist. Also es geht, wobei, wenn ich also wenn selbst wenn jetzt so ein Verstärkungsalgorithmus nicht Open Source ist, ist das ja auch nicht weiter schlimm. Immer kann noch die Anpassung selbst kann Open Source sein, ja. Womit ich dann irgendwie andere Möglichkeiten für die UserInnen ermögliche. Also das wäre zum Beispiel sowas, was für mich spannend wäre, ja. Also irgendwie nochmal welche zu finden, die sagen, ja, hey, wir haben hier einen smarten Kopfhörer, finden das spannend, was du machst, so Anpassungen, wollen wir gerne mehr davon wissen, lass uns zusammentun. Mhm. Das wäre so eine echte Perspektive, ja. Also wir haben das 1000-mal hoch und runter diskutiert, könnt ihr mir glauben, mit dem Bluetooth geht's nicht doch, und können wir nicht über WLAN, das ist aber Blödsinn und so weiter, irgendwie alles Mögliche, also.
Also ganz praktisch gesagt, fehlt noch der AirPod-Hersteller, der sagt, auf unseren AirPods kann man Code laufen lassen, den das Open Hearing Project hergestellt hat.
Ja, genau. Also es ist halt nicht so wie Apple, das ist halt komplett so ein abgeschlossenes System, ne? Mhm. Du gibst dein Audiogramm ab, Apple macht alles für dich so, irgendwie so. Und das war's. Du bist
besser damit zufrieden, wie Apple das macht.
Ja, genau. Ja, ich meine, für spezifische Sachen, also ich will nicht sagen, dass die Algorithmen sind super, ja, aber die passen halt, wie gesagt, wirklich nicht für jeden, nicht für alle Situationen. Das hat alles Einschränkungen so, ja. Wie das läuft. Aber ich denke eigentlich, ich bin ziemlich sicher, dass es so Leute so für mich, die eigentlich so im Alltag ganz gut klarkommen. Also ich habe überhaupt keine Lust, mich beispielsweise mit Kaugeräuschen auseinanderzusetzen. Also, weil, sobald du was im Ohr hast, ist wie wenn du einen Finger im Ohr hast, hörst du die ganzen Körpergeräusche total laut.
Ja.
Warum soll ich mir das antun? Also ich meine, also ist mal Chips mit Finger in den Ohren. Das ist irgendwie wow. Nein, danke. Ja, genau. Und das sind halt auch solche Baugeschichten. Das heißt, ich glaube schon, dass es total realistisch ist, dass Leute, die so gewisse Hörprobleme haben, dann in bestimmten Situationen, zum Beispiel im Theater, bei Vorträgen, beim Chaos Communication Kongress, wo immer, dann hier und da einfach sich in so ein Earbud einfach einstöpseln und dann einfach mithören können oder irgendwie in schwierigen Hörsituationen. Das wird sich normalisieren. Und da ist es total einfach und sinnvoll, da einfache Einstellungsmöglichkeiten zu haben und dass ich da vorher ein Audiogramm machen muss.
Ja.
Also das sehe ich halt irgendwie so ein Punkt, wo wir dann sagen können, ja, wir haben irgendwie die Idee, wie wir das irgendwie schnell einfach ermöglichen.
Ich frage mich gerade, ob du einschätzen kannst, wie offen gegebenenfalls so diese Hardwarehersteller auch für solche Ideen sind. Also ich frage mich gerade so ein bisschen, wer entwickelt am Ende diese Hardware? Klar, da gibt es dann irgendwie so ein paar große Firmen, aber wer sitzt da konkret? Jetzt so im Zuge dieser Podcast-Staffel haben wir auch ganz viel schon darüber gesprochen, wer entwickelt halt auch Software für bestimmte Menschen? Wie oft sind Menschen, die das am Ende nutzen, weil die beispielsweise ein Interesse an Barrierefreiheit haben, auch in der Entwicklung mit dabei? Und jetzt denke ich zum Beispiel bei so einem Hörgerätehersteller würden eigentlich meiner Meinung nach auch Leute sitzen, die auch selbst Hörgeräte benutzen, weil wäre irgendwie klug, denke ich mal, wenn die da irgendwie gefragt werden, wie das gemacht wird. Und dann hätten die ein Interesse daran, Dinge individuell einstellen zu können. Aber ist das vielleicht gar nicht der Fall, dass da Leute sitzen, die das selbst benutzen? Ich weiß es nicht. Weißt du das?
Nicht so viel. Also ich habe meine Freundin Helga Wellreuen getroffen, die irgendwie vor Jahren auf dem Chaos-Kongress, wie ich finde, einen legendären Vortrag gehalten hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß, wo sie ihr eigenes Hörgerät geknackt hat. Also sie ist schon seit längerem stark schwerhörig und auch Softwareentwicklerin. Und schreibt diesen total netten Blog Doofe Ohren über so Alltag mit Hörgeräten, auch zu empfehlen.
Ja.
Sie war auch auf der EUHA, auf der Hörgeräteakustikerinnen-Messe jetzt letzte Woche.
Ja.
Da habe ich getroffen und sie meinte, ja, also wenn sie da rumgeht und sagt, sie trägt ein Hörgerät, dann gucken die alle so ein bisschen erschreckt an, so, weil eigentlich kommen da keine Leute, die selber irgendwie aus der Praxis kommen.
Brillant.
Also, ja, das ist so, ja, entfremdet, ja. Also ich habe auch mit einem gesprochen, der meinte zu mir, habe ich gesagt, wie ist denn das mit Selbsteinstellung, wie offen seid ihr für Self-Fitting, ja. Mhm. Der meinte, ja, also schon irgendwie so eine technische Messung ist schon genauer als so eine subjektive Meinung von irgend so einem dahergelaufenen, keine Ahnung, nicht ausgebildeten, nicht technikaffinen Subjekt oder Objekt, keine Ahnung. Also da gibt's sehr konservative Ansätze.
Okay.
Also spannend wäre das schon, barrierefrei, was heißt das? Da übergreifend tätig zu werden und auch drüber zu reden, also wie sich quasi der Gap zwischen medizinischen und nicht medizinischen Geräten mehr und mehr schließt. Naja, also ob ich jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, gestresst bin oder Kopfschmerzen habe und daher eine Klanganpassung brauche, weil ich sonst irgendwie nicht klarkomme, oder ob ich ein anderes Problem habe, was irgendwie organisch ist und diagnostiziert als eingeschränkt oder so. Wo sind da genau die Grenzen und wer legt die fest?
Mhm.
Ja, es geht da nochmal ganz grundsätzlich um Selbstbestimmung. Also was halt mir total wichtig ist auch dabei. Letztendlich geht es um Empowerment.
Mhm.
Also ich vertrete auch die Meinung, und ich glaube, das ist auch, also was diese Einstellung, dass jetzt ein Hörgerät alle Hörverlust mit den richtigen Algorithmen perfekt ersetzt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also kein Gerät kann irgendwie mein Empfinden nach, wie ich heute gerade drauf bin, irgendwie quasi emulieren oder so. Das ist einfach Unsinn, ja.
Klar.
Ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, dass es Sachen gibt, ist Technik stark, aber letztendlich entscheidet der Mensch, was der Mensch braucht, was er will, was die Lebensqualität erhöht und an welchem Punkt. Und ich denke, da ist auch so eine Kooperation, eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen End-Usern, zwischen Leuten, die quasi so deren Interessen auch vertreten und denen, die die Technik dafür herstellen, das finde ich auch eine extrem sinnvolle Sache. Also es ist eigentlich auch ein Ziel von diesem Self-Fitting, Selbsteinstellen, ist auch Empowerment der User, weil die Leute sind auch total irritiert. Ich habe ja gar keine Ahnung von Klang und der Hörgeräteakustiker, der weiß das halt und so. Ich sehe aber, du musst es am Schluss tragen. Trägst es nicht, weißt du?
Der Hörgeräteakustiker stellt es im Labor ein und dann entlässt er die Leute wieder.
Ja, und du gehst halt damit auf die Straße und dir bläst komplett die Ohren durch, weißt du, ja. Ich meine? Und du kriegst Kopfschmerzen davon und so. Und dann so gehst du zurück, sagst du, ja, da musst du dich dran gewöhnen. Da sagst du, na ja, gut, und legst es in die Schublade, weißt du?
Ja, eben.
Das hat keinen Sinn, ja. Und ja. Dazwischen, glaube ich, wäre so eine Lobby gewissermaßen, betroffenen Lobby, halt irgendwie total cool.
Ja.
Ja, das würde den und halt auch, ja, also jetzt gerade jetzt Leute so, die hören ja nie, wurde so viel Musik über Kopfhörer gehört wie jetzt. Mhm. Die Leute werden alle ein Hörproblem kriegen, weil die meisten hören zu laut. Ja, also vor allem Jungs, ne? Die werden alle entscheiden. Genau, und da fehlt halt ganz viel an Aufklärung und so und ja. Auch an Möglichkeiten. Also ich habe auch viele junge Leute getroffen, die Hörprobleme haben. Die lassen sich noch nicht vorstellen, feststellen, meine ich. Die gehen noch nicht zum Hörgerät, HNO-Arzt oder so. Hm. Und dann, also das tragen die nicht so ein total unsexy Hörgerät. Also wie kommt man vor, ja? Also es ist halt auch nochmal so ein Ding, dass Sehhilfen ist irgendwie überhaupt kein Thema. Aber Hörhilfen ist echt so, wow. Also, Stigmatisierung ist schon sehr, sehr, sehr tief. Dabei sollte es eigentlich, denke ich, ganz normal sein, wenn es zu laut ist, wenn ich mich gestresst fühle. So mehr und mehr einfach immer, mir zieh ich mal was auf die Ohren. Das macht, was es soll und all gut, ja. Also.
Total.
Zum Glück kommt uns die Jugend zugute, die alle jetzt mit AirPods rumrennen, überall, und sie nie rausnehmen.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall super Markt machen die auf gerade so. Das ist nicht schlecht.
Voll.
Und gleichzeitig werden ja alle, die den ganzen Tag mit AirPods rumlaufen, früher oder später selbst eine Hörhilfe brauchen. Naja. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch erzählen, was fehlt dir eigentlich gerade noch? Und wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das?
Also ich denke so, also gerade jetzt, was in Bezug auf Barrierefreiheit, um das zu ermöglichen, tatsächlich Barrierefreiheit Open Source zu machen, zu ermöglichen, bräuchte es einfach noch viel mehr Mittel. Also es war so eine, um so ein medizinisches oder sagen wir so ein sowas, ein Brückenprodukt herzustellen, bräuchte es ganz andere Möglichkeiten. Und ich denke auch, dass in den ganzen Bereich viel mehr Kreativität reingehört, viel mehr, was ich gerade gesagt habe, auch die Enduser mitreden können, dass da eine Lobby entsteht, die deren Interessen vertritt und dass nicht, dass die Bedürfnisse nicht nur nach wissenschaftlich messbaren Werten ausgewertet werden, sondern wirklich das individuelle Wohlbefinden und die Lebensqualität im Mittelpunkt steht.
Ja.
Das sind wundervolle Abschlussworte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gerade nochmal gedacht, wie skurril das eigentlich ist. Also heutzutage sozusagen ist ja quasi alles individualisierbar. Also weiß nicht, alle möglichen Sachen, die eigentlich niemand braucht, kann man so customizen lassen. Und wenn es dann um sowas geht, wie vernünftig hören können, da soll man lieber drauf vertrauen, was irgendwie Apple einem sagt oder jemand, der im Labor steht. Finde ich absurd.
Aber scheint leider die Realität zu sein.
Ja, das stimmt. Vielen Dank, Peggy. Das war super spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und du hast es zwischendurch einmal kurz erwähnt. Ich habe hier gerade selbst das Ding, dass ich auf meinem Kopfhörer so eine mittelschwere Latenz habe. Deswegen konnte ich mich sehr reinfühlen in die Dinge, die du gesagt hast. Nicht, dass ich das jetzt mit einer Höreinschränkung allgemein vergleichen will. Aber es macht mich auf jeden Fall extrem kirre, mich die ganze Zeit so eine halbe Sekunde später zu hören. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt besser reinfühlen. Es war ein bisschen so eine immersive Experience, unsere Podcast-Aufnahme.
Es tut mir leid, ich werde das nochmal gleich mit der Soundtechnik besser machen.
Das ist okay. Genau. Vielen Dank, Peggy.
Ja, sehr gerne. Danke euch, Patricia und Paul.
Dann bleiben mir nur noch die obligatorischen Abschiedsworte. Folgt uns auf Mastodon, @prototypefund@mastodon.social. Abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.